Die Ebenen der Jugosnai. Die windgepeitschten Ebenen und die sanften Hügel nördlich von Yiti, die sich zwischen dem goldenen Kaiserreich und der trostlosen Küste des zitternden Meeres erstrecken, werden von einem Volk berittener Krieger beherrscht, den Jugosnai. Ähnlich wie die Dothraki aus den Graslanden sind sie ein nomadisches Volk und leben in Jurten, Zelten und im Sattel. Diesen stolzen, rastlosen und kriegerischen Menschen ist ihre Freiheit wichtiger als alles andere, und sie verweilen nie lange an einem Ort. Doch diese Reiter des fernen Ostens unterscheiden sich in vielerlei Dingen von den Pferdeherren des Westens. Die Jugosnai sind durchschnittlich einen Kopf kleiner als die Dothraki und für westliche Augen nicht sehr schön anzusehen, untersetzt, krummbeinig und dunkelhäutig. Ihre Köpfe sind groß, die Gesichter klein und von teigiger Farbe. Sowohl Männer als auch Frauen haben spitze Köpfe, was auf die seltsame Sitte zurückzuführen ist, die Schädel der Neugeborenen während der ersten zwei Lebensjahre einzubinden. Während sich die Krieger der Dothraki mit der Länge ihres Zopfes brüsten, rasieren sich die Männer der Jugosnai die Köpfe bis auf einen schmalen Streifen in der Mitte. Die Frauen scheren sich völlig kahl und entfernen angeblich sogar alle Schamhaare. Die Reittiere der Jugosnai sind kleiner als die feurigen Rösser der Dothraki, denn die Ebene östlich der Knochen ist trockener als das dothrakische Meer und bei weitem nicht so fruchtbar. Und daher reiten diese Ostländer Zerde, zähe Tiere, die einer Kreuzung von Pferden mit seltsamen pferdeähnlichen Wesen entstammen, die im Süden Yitis und auf der Insel Leng heimisch sind. Das Fell dieser übellaunigen Tiere ist schwarz-weiß gestreift. Die Zerde der Jugosnai sind für ihre Zähigkeit berühmt und können viele Monde lang nur mit Unkraut auskommen. Auch laufen sie weite Entfernungen ohne Wasser und Futter. Anders als die Dothraki, deren Kahls riesige Kalasare führen, leben die Jugosnai in kleinen Gruppen, zumeist aus engen Blutsverwandten. Jeder Gruppe steht ein Yat, Kriegshäuptling, und eine Mondsängerin, die gleichzeitig als Priesterin, Heilerin und Richterin fungiert, vor. Der Yat führt in Krieg und Schlacht und Raubzug, während in anderen Angelegenheiten die Mondsängerin entscheidet. Die Kals der Dothraki führen unablässig Krieg gegeneinander, während die Götter der Jugosnai ihnen untersagen, das Blut des eigenen Volkes zu vergießen. Junge Männer reiten los und stehlen Ziegen, Hunde und Pferde von anderen Gruppen, und ihre Schwestern entführen einen Bräutigam, doch diese Rituale sind den Göttern der Ebene heilig, und dabei darf kein Blut vergossen werden. Außenstehenden gegenüber verhalten sich die Pferdeherren ganz anders. Ihre andauernden Überfälle setzen Gai, dem uralten Land nordöstlich ihrer Grenzen, erheblich zu, und heute ist dieses einst stolze Königreich bis auf eine einzige Stadt, Nefer, zerstört. Der Legende nach waren es die Jugosnai, die unter der Führung Garakschilauges, eines Yatars, der Yat der Yats und Kriegsherr des gesamten Volkes, die letzten Steinriesen von Jogwin in der Schlacht in den heulenden Hügeln erschlugen. Vor den trockenen Tagen und der Entstehung des großen Sandmeers führten die Jugosnai auch viele blutige Grenzkriege gegen das Patrimonium Hyrkon und vergifteten dabei Flüsse und Brunnen, brannten große und kleine Städte nieder und verschleppten tausende Menschen als Sklaven in die Ebenen. Die Hyrkon opferten im Gegenzug Zehntausende der Pferdereiter ihren dunklen, hungrigen Göttern. Die Feindschaft zwischen den Nomaden und den Kriegerfrauen der Knochen reicht tief und besteht bis zum heutigen Tag. Und im Laufe der Jahrhunderte haben ein Dutzend Yatars Heere die Steinstraße hinaufgeführt. Bislang endeten diese Angriffe stets in vernichtenden Niederlagen an den Mauern von Kayakayanaya, doch die Mondsängerinnen singen noch immer von jenem ruhmreichen Tag, an dem die Jugosnai obsiegen und die Berge überwinden werden, um das fruchtbare Land im Westen zu erobern. Sogar das goldene Kaiserreich von Yiti ist vor den Plünderungen der Jugosnai nicht gefeit. Raubzüge und Einfälle in das Kaiserreich sind Teil des Nomadenlebens und dazu eine Quelle für das Gold und die Edelsteine, mit denen sich Mondsängerinnen und Jatz Arme und Hälse schmücken, sowie für die Sklaven, die ihnen und ihren Herden dienen. Während der letzten 2000 Jahre legten die Zerdeherren der nördlichen Ebenen ein Dutzend Großstädte in Schutt und Asche. Dazu noch hunderte kleinerer Städte und unzählige Gehöfte und Felder. In jener Zeit führten viele kaiserliche Generäle und drei Gottkaiser ihrerseits Heere in die Ebenen, um die Nomaden in die Knie zu zwingen. Die Geschichte berichtet uns, dass sie damit nur selten Erfolg hatten. Die Invasoren schlachteten zwar die Herden der Nomaden, verbrannten ihre Jurten, trieben von allen Gruppen, auf die sie stießen, Tribut ein und überzeugten sogar eine Handvoll Jats, dem Gottkaiser ewige Treue zu geloben und der Plünderei abzuschwören. Doch die meisten Jogosnai flohen vor den kaiserlichen Truppen und wichen dem Kampf aus. Früher oder später verloren die Generäle oder Kaiser die Geduld und kehrten um, woraufhin das Leben weiterging wie zuvor. Während der langen Herrschaft Lohans, des 42. scharlachroten Kaisers, endeten drei solcher Feldzüge in den Ebenen wie oben beschrieben. Und dennoch waren die Jogosnai am Ende seiner Herrschaft noch verwegener und räuberischer als zu Beginn. Nach seinem Tod beschloss sein junger und beherzter Sohn Lobu, die von den Nomaden ausgehende Bedrohung ein für allemal zu beenden. Der kühne junge Kaiser stellte ein riesiges Heer auf, das angeblich 300.000 Mann stark war, und zog einzig in der Absicht, über die Grenze zu töten. Weder Tribut noch Geiseln konnten ihn besänftigen, auch keine Treueeide oder Friedensangebote. Als die Jogosnai ihre traditionelle Taktik anwandten und bei seiner Ankunft einfach flohen, teilte Lobu sein riesiges Heer in 13 kleinere Heeresgruppen auf und schickte sie in alle Richtungen aus, um die Nomaden zur Strecke zu bringen, wohin sie auch flohen. Es steht geschrieben, dass auf diese Weise 1 Million Jogosnai ums Leben kamen. Da die Nomaden nun der Vernichtung ihres Volkes entgegensahen, taten sie etwas, das zuvor noch nie geschehen war. 1000 rivalisierende Stämme schlossen sich zusammen und wählten einen Jatar, eine Frau in Männerrüstung namens Zea, genannt Zea die Unfruchtbare. Sie war damals schon berühmt für ihre Hinterlist und ist bis auf den heutigen Tag im goldenen Kaiserreich von Yiti nicht vergessen. Was Mut, Tapferkeit und Waffenkunst betraf, konnte niemand Lobu das Wasser reichen. Doch Zea war sehr viel verschlagener als er. Der Krieg zwischen dem jungen Kaiser und der runzligen Jatta dauerte nicht einmal 2 Jahre. Zea trennte die 13 Heere Lobus voneinander, tötete die Kundschafter und Furiere, hungerte die Truppen aus, verwehrte ihnen Wasser und vernichtete ein Heer nach dem anderen. Schließlich griffen ihre schnellen Reiter Lobus eigenes Heer an. Es folgte eine Nacht des Gemetzels und so schrecklichen Schlachtens, dass danach alle Bäche im Umkreis von 20 Wegstunden Blut führten. Auch Lobu selbst war unter den Opfern, der 43. und letzte scharlachrote Kaiser. Als man Zea seinen abgeschlagenen Kopf aushändigte, befahl sie, das Fleisch von den Knochen abzulösen und den Schädel mit Gold zu überziehen, damit sie ihn als Trinkgefäß benutzen konnte. Seit jenen Tagen trinkt jeder Jatta der Jogosnai fermentierte Zerdemilch aus dem vergoldeten Schädel des Knaben, der viel zu kühn war, wie man Lobu noch heute nennt. Bei den Jogosnai sind die Jats meistens Männer und die Mondsängerinnen Frauen, doch es hat schon weibliche Jats und männliche Mondsängerinnen gegeben. Das fällt Fremden allerdings nicht sofort auf, denn ein Mädchen, das sich entscheidet, den Pfad des Kriegers zu beschreiten, muss wie ein Mann leben und sich auch so kleiden, wohingegen ein Junge, der Mondsängerin werden will, wie eine Frau lebt und sich auch so kleidet.